Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und wir beginnen mit dem Blick auf die Lage im Erdbebengebiet in Marokko. Von dort ist mein Kollege Stefan Ehlert zugeschaltet. Herr Ehlert, wo genau treffen wir Sie heute Morgen an und wie ist die Lage dort heute Morgen?
Ich bin etwas außerhalb von Marrakesch in einem Hotel an einer Ausfallstraße Richtung Berge, dort wo wir immer hinfahren, um zu sehen, eben wie die Lage ist. Und gestern war ich etwa 100 Kilometer weit weg von hier in Tinmel, ein sehr wichtiger Ort. Da steht eine der ältesten und wichtigsten Moscheen der Marokkos und der islamischen Welt. Die sieht aus wie abgerissen. Der ganze Ort sieht aus wie abgerissen. Die Leute sind nach wie vor unter Schock. Wenn man mit ihnen spricht, merkt man das. Muss man wirklich darauf achten, halten sich irgendwo fest, weil sie Schmerzen verspüren. Dann fragt man, sind sie verletzt? Bin ich aber gar nicht. Also das ist schon sehr schockierend. Der Weg dahin ist sehr schwer. Also teilweise noch blockiert durch Geröll, beziehungsweise da kommt was von oben runter. Nicht ganz ungefährlich. Aber die Polizei ist da, regelt den Verkehr, wo es nötig ist. Oft habe ich schweres Gerät gesehen und viele, viele blaue und gelbe Zelte, die die Regierung verteilt hat. Noch mehr allerdings so Plastikplanen an Stöcken hängen, wo die Leute sich mit Decken drunter es abends versuchen, bequem zu machen, was kaum möglich ist. Es wird jetzt sehr kalt und alle haben Angst vor Regen und dem Winter.
Was würden Sie sagen, was fehlt denn aktuell am nötigsten? Sind es die Unterkünfte, die Decken?
Na, Decken habe ich jetzt schon sehr viele gesehen, Nahrungsmittel wohl auch. Ich weiß nicht ganz genau, so wie die Lage da ist, wo man mit Hubschraubern die Menschen versorgt. Das ist teilweise noch nötig. Man hat aber wohl alle Leute erreicht und weiß, dass rund 50.000 Häuser zerstört oder so beschädigt sind, dass man nicht drin wohnen kann. Das heißt, da ist tatsächlich die drängendste Frage, wohin, wo wohnen, vor allem bei der Kälte. Zelte, das ist eigentlich das, was mir über die Tage, die ich jetzt hier bin, seit Montag immer wieder gesagt wurde, Zelte, Unterkünfte brauchen wir. Und dann ist aber die Frage, was tun, wenn es jetzt kalt wird? Das kommt sehr bald. Und da hat die Regierung gerade ein Sofortmaßnahmenpaket aufgelegt, das uns Geld versprochen für den Wiederaufbau an die 13.000 Euro für kaputte Häuser Hilfe. Das wird natürlich nicht reichen, aber auch Soforthilfen, ungefähr 2.500 Euro, 2.500 Euro genau, Soforthilfe plus eine monatliche Apanage für die Menschen, um ihnen zu helfen. Und man hat wohl auch das Angebot von Katar angenommen, Container zu liefern, in denen man Menschen unterbringt, Aufnahmezentren angeboten. Also es geht jetzt los. Marokko ist ja sehr gut darin, Zeltstädte aufzustellen, die auch heizbar und klimatisierbar sind. Möglicherweise werden wir sowas jetzt hier sehen.
Und was würden Sie sagen, wie funktioniert denn inzwischen die internationale Hilfe? Die ist ja angelaufen, selbst wenn sozusagen sie erstmal nur von einigen Ländern kommt. Marokko wollte ja nicht von allen Ländern automatisch Hilfe bekommen.
Ja, ich glaube, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Ich vermute, die Hilfe wird dann später abgerufen und sehr genau koordiniert, wird sehr genau geguckt, was brauchen wir. Und gestern gab es tatsächlich dann indirekt eine Bitte darum, doch bei der Finanzierung dieses Sofortmaßnahmenpaketes beim Wiederaufbau zu helfen. Da sprechen wir von hunderten Millionen Euro, die gebraucht werden. Der König selbst hat gestern 100 Millionen aus einer Privatschatulle versprochen. Und man hat gesagt, man würde sich dem Ausland nicht versperren, wenn es helfen wolle. Also eher Geld als noch Material aus Europa oder Material sehr gezielt. Ich kann das insofern nachvollziehen, weil die Gegend wahnsinnig schwer zu erschließen ist. Wenn da jeder reingeht mit Helfertrupps, mit Suchtrupps, mit Material, sind die Straßen, die wenigen, die einige, im Grunde nur eine, die ist dann dicht. Da hat man jetzt übrigens verhindert, dass private Helfer kommen, um die Straße ein bisschen zu entlasten. Man lässt keinen mehr rein, der nicht zum Beispiel auch wirklich als Journalist arbeitet, weil es auch Schaulustige gibt, die dort Videos drehen. Das will man nicht mehr haben.
Und wie schätzen Sie das ein? Ich hatte es schon gesagt, aber Hilfen aus Deutschland oder aus Frankreich, die hat man jetzt erstmal abgelehnt, die wollte man nicht. Wird das aber doch noch kommen, weil einfach das Ausmaß der Katastrophe so groß ist?
Ich denke mal, dass man da sehr gezielt auf die Angebote eingehen wird und eben sich auch fragt, okay, das steht da am Flughafen, wie kriege ich das weiter? Man muss das, glaube ich, sehr genau koordinieren. Das macht sonst bei riesigen großen Krisen, machen das die Vereinten Nationen. Da kann man auch im Internet einsehen, wo wird was jetzt gerade gebraucht. Diese Transparenz haben wir im Moment in dem Maße nicht. Aber ich glaube, die Regierung hat die Sache schon in der Hand und sie wird sagen, was und wann sie was braucht. Jetzt hat sie gesagt, wir brauchen eben Geld, um den Menschen, damit die ihre Häuser reparieren können. Ist ja auch eine Form der Hilfe. Dann muss ich nicht unbedingt ein Flugzeug schicken.
Und das könnten Sie dann auch von Frankreich oder Deutschland annehmen? Sie glauben, das würde dazu kommen?
Man sprach vom befreundeten Ausland. Wie genau das definiert wird, ist dann eine diplomatische Frage. Ich vermute, dass die arabischen Freunde, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar da eher zuzählen. Die sind seit Anfang an dabei. Katar, wie gesagt, ja auch hat 10.000 Container angeboten, gut ausgestattete Wohncontainer, die man bei der WM gebraucht hatte. Also, aber ich glaube, der Kreis kann noch erweitert werden. Die Not, wie Sie sagten, ist tatsächlich also riesengroß und vor allem ist das größte Problem gerade die Zeit drängt. Das heißt, man kann sich auch nicht ganz viele Fehler erlauben und eben ganz viele Menschen da reinlassen mit Transporten. Dann ist die Straße dicht, da regnet es immer noch Steine von oben. Da stehen Polizisten und sagen, fahr jetzt mal gerade nicht durch oder sie haben einen Bagger, der erstmal eine halbe Stunde die Straße räumt, bevor sie weiterfahren können. Entlang der Straße schockierende Bilder der Zerstörung. Deswegen auch Schaulustige. Also da muss man das sehr genau regeln und das, ich glaube, die Regierung versucht das ernsthaft zu tun.